5. Mose 8, Abvers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest, und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleidung ist nicht an dir zerfallen, und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass, wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr, dein Gott, dich züchtigt. Und halte die Gebote des Herrn, deines Gottes, um auf seinen Wegen zu wandeln und ihn zu fürchten. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Talebene und im Gebirge entspringen. Ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen. Ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in dem es dir an nichts mangeln wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und hast du gegessen und bist satt geworden, so sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote und seine Rechte und seine Satzungen nicht hältst, die ich dir heute gebiete, damit sich dein Herz nicht erhebt, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und dein Rind und dein Kleinvieh sich mehrt und Silber und Gold sich dir mehren und alles, was du hast, sich mehrt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind und Dürre, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mahn speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue an deinem Ende. Und du in deinem Herzen sprichst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst dich daran erinnern, dass der Herr dein Gott ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es an diesem Tag ist. Und es wird geschehen, wenn du irgend den Herrn deinen Gott vergisst und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederbeugst, ich zeuge heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch vernichtet hat, so werdet ihr umkommen, weil ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hört. Soweit zu Beginn Gottes Wort. Wir wollen uns an diesen drei Abenden mit einigen Abschnitten, Begebenheiten aus dem 5. Buch Mose beschäftigen. Und ich meine, es ist ein Buch, vielleicht das Buch aus dem Alten Testament, was wir mit am meisten vernachlässigen. Es gibt von den Propheten sicher auch solche, die uns nicht so leicht fallen zu lesen. Ja, der Prophet Jeremia, zum Beispiel auch die kleinen Propheten, die uns nicht so nahe liegen mögen. Aber gerade das 5. Buch Mose ist ein Buch, wo ich immer wieder empfinde, dass wir wenig zu Hause sind. Menschlich kann man das ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Das erste Buch Mose, wo wir den Anfang von allem finden, das begeistert uns irgendwie. Das zweite Buch Mose, wo man das Volk Israel sieht, das sich eben zu einem Volk, eine Familie, die zu einem Volk geworden ist, die dann in Ägypten in dieser furchtbaren Zeit gelebt haben unter einer gewaltigen Drangsal. Ein Volk, was durch Wunder Gottes dann herausgeführt worden ist, die dann da ein Zelt der Zusammenkunft nach der Anordnung Gottes gebaut haben, wo Gott selbst wohnte. Das ist irgendwie doch etwas, wo wir etwas leichter mit anfangen können. Das dritte Buch Mose, wo wir die Opfer finden, etwas, was uns als Gläubige sehr viel zu sagen hat. Manche anderen Vorschriften, aber da hört es dann auch schon, das ist auch schon fast in die Richtung des fünften Buches Mose gehend. Das vierte Buch Mose, wo das Volk durch die Wüste geht, jedenfalls in dem mittleren Teil, wo Bewegung ist, ja, das liegt uns nahe. Aber dann das fünfte Buch Mose. Nur Reden. Eine Rede nach der anderen. Und da fragt man sich, was hat dieses Buch uns zu sagen? Das ist doch unter Gesetz. Und wenn man das so liest, ja, fällt das vielleicht schwer, so das Buch, 34 Kapitel durchzulesen. Und doch ist es ein Buch, nicht nur was in dem Kanon des Wortes Gottes enthalten ist, ja, was Gott dadurch, mit, dass er es inspiriert hat, mit einem göttlichen Gewicht behaftet hat. Es ist auch das Buch, und wir haben ja einen der Verse gelesen, in Vers 3, dass der Herr Jesus zitiert, wenn er von Satan versucht wird. Und es ist doch auffallend, dass in den drei Versuchungen durch den Teufel der Herr Jesus jetzt nicht mal hieraus einen Vers nimmt, mal aus diesem Buch einen Vers nimmt. An anderer Stelle tut er das, wenn der Herr Jesus zu den Jüngern spricht, wenn der Herr Jesus zu den Volksmengen spricht, wenn er zu den Pharisäern spricht, zitiert er aus ganz unterschiedlichen Teilen des Alten Testamentes. Aber wenn es in den Versuchungen des Teufels ist, dann zitiert er ausschließlich dreimal aus diesem Buch. Und das macht uns deutlich, wie wichtig dieses Buch ist. Wenn der Herr Jesus gerade in einer Situation, wo er geprüft wird, und davon haben wir gelesen, dass die Wüstenreise für das Volk Israel eine Zeit der Prüfung war. Wenn er gerade aus diesem Buch zitiert, dann muss das Buch wichtig sein. Und dann muss das Buch auch für uns wichtig sein. Weil es nicht nur im Alten Testament damit enthalten ist, sondern weil es eben auch durch den Herrn Jesus im Neuen Testament enthalten ist. Wenn man diesem Buch eine Überschrift geben wollte, dann könnte man sagen, es ist das Buch des Gehorsams. Ich glaube, über 30 oder 60 Mal wird dem Volk gesagt, höre, höre, höre. Und hören und Gehorsam, da ist ja das Wort schon enthalten, gehorchen, horchen, hören, das führt eben zu Gehorsam sein. Und da sind wir natürlich bei einem Thema, was in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit heute, ja, out ist, ja. Was keiner mehr tun möchte, gehorsam sein. Schon in den Schulen lernen die Kinder, dass Gehorsam eigentlich keinen Wert mehr hat. Wenn man als Eltern dann vorstellt, Gehorsam, dann kann man von vielen Lehrern nur noch ein Kopfschütteln ernten. Aber in Gottes Augen ist das anders. Der Jesus, Philipper 2, war gehorsam bis zum Tod. Ja, sogar am Tod am Kreuz. Den Kindern wird nach Epheser 6 gesagt, dass sie gehorchen sollen, den Eltern, und zwar in allem. Und wir als Gläubige, wir haben genau dasselbe zu tun, Gott gehorsam zu sein. Und das Großartige ist, dass wir als Erlöste jetzt nicht einen Gehorsam an den Tag legen müssen, der uns fremd ist, der nicht zu unserem Leben passt, sondern wir gehorchen, weil die neue Natur, das neue Leben, was Gott uns gegeben hat, gehorchen möchte, weil es gar nichts anderes tun möchte. Dieses neue Leben in uns ist nicht autark, wie man schon mal sagt, selbstständig. Es braucht Führung, es braucht Leitung. Und das bedeutet, dass Gott uns sein Wort gibt, damit wir gehorchen. Und nochmal, das ist der Wunsch dieser neuen Natur. Wenn der Herr Jesus selbst gesagt, oder wenn über ihn gesagt wird, dass er gehorsam war. Er hatte dieses neue Leben, er ist der Inbegriff dieses neuen Lebens. Dann zeigt das, dass das auch für uns gerade der richtige Weg ist, zu gehorchen. Dieses Buch enthält manche Besonderheit, eine wollen wir uns morgen Abend einmal anschauen, manche Schätze, die man vielleicht gar nicht so vermutet in einem solchen Buch und wo man sich einmal Zeit nehmen muss, Zeit nehmen kann und dann sieht, wie wertvoll dieses Buch ist. Es ist nicht einfach, ein zweites Gesetz, Deuteronomium, nein, es ist nicht einfach eine Wiederholung des Gesetzes, obwohl das Gesetz, und gerade in diesem Buch heißt es die 10 Worte, ganz bemerkenswert hier, sagt uns der Geist Gottes, dass das, was wir in 2. Mose 19 finden, dass das, oder 20, dass das 10 Worte sind, dass es tatsächlich 10 Gebote Gottes sind, die er seinem Volk Israel gegeben hat, die werden in diesem Buch wiederholt. Ja, kurz zur Zeit, bevor wir hier den Abschnitt gelesen haben, Kapitel 5, da finden wir diese. Und doch werden die Gebote, die an anderer Stelle im 2. Buch Mose, im 3. Buch Mose vorgestellt werden, werden hier manchmal in einen ganz neuen Zusammenhang gestellt. Sie sind auch in aller Regel nicht wörtlich wiederholt. Nur mal als ein Beispiel, diese uns sehr bekannte Begebenheit von dem hebräischen Knecht, 2. Mose 21, finden wir in diesem Buch wieder, 5. Mose 15. Aber verändert. Nicht, dass da irgendwie menschlich gesprochen manipuliert worden wäre, etwas Falsches gemacht worden wäre mit diesem Gebot. Nein, die Botschaft in 2. Mose 21 scheint eine ganz andere zu sein, als dieses Gebot, ähnlich, aber eben doch etwas anders, was in 5. Mose 15 uns auch wiedergegeben wird. Auch die Gebote im Blick auf die Nahrung, 3. Mose 11, wird in 5. Mose 14, ja, menschlich gesprochen, wiederholt, aber wird in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt. Und ist der Mühe wert, für euch, die ihr noch jünger seid, aber das gilt uns allen, einmal nachzuforschen, warum Gott eigentlich die Dinge in einer veränderten Weise uns vorstellt. Was der Sinn ist, dass er Dinge zweimal nennt, aber doch in einer anderen Weise uns hier im 5. Buch Mose vorstellt. Und eine Besonderheit, und das ist jetzt das Kapitel, was wir gelesen haben, 5. Mose 8, ist, dass uns der Segen des Landes vorgestellt wird. Und zwar in einer einzigartigen Weise, in einer unvergleichlichen Weise, wie es an keiner anderen Stelle im Alten Testament so genannt wird. Wir finden, dass dieses Land von Gott bezeichnet wird als ein Land, das von Milch und Honig fließt. Das ist sozusagen die Überschrift über das Land. Aber die Einzelheiten, die wir hier ab Vers 7 gelesen haben, die finden wir in diesem Buch. Das wird nicht dem Volk Israel in 2. Mose vorgestellt. Im 2. Buch Mose wird ihnen gesagt, ich werde euch herausretten, um euch in das Land zu bringen. Aber wie das Land aussieht, wird ihnen da noch nicht gesagt. Aber Gott wartet auch nicht, und das finde ich einfach großartig, bis zu dem Buch Josua. Ja, er sagt dem Volk Israel nicht, jetzt geht man durch die Wüste und besteht die Prüfungen, dann geht man durch den Jordan, geht in das Land und dann kämpft mal, bis das Land euer ist. Und dann sage ich euch, warum es sich eigentlich lohnt, in das Land zu kommen. Nein, schon im 4. Buch Mose, wo sie die Kundschafter geschickt haben, haben sie etwas von dem Segen mitbekommen. Wir wissen, dass das unter schlechten Vorzeichen war. Gott hatte ihnen gar nicht gesagt, sie sollten Kundschafter dahin schicken. Das war ihre eigene Idee, die Gott dann zugelassen hat. Aber Gott hat zugelassen, dass sie dadurch schon etwas von dem Segen mitbekamen. Aber er wartet dann auch nicht weiter bis zum Buch Josua. Ja? Es gibt ja kein Buch von den 5 Büchern Mose jedenfalls nicht, wo wir mehr Kämpfe finden als im Buch Josua. In dem 4. Buch Mose, also während der Wüstenreise, finden wir Kämpfe, aber sehr sparsam. Ein Teil der Kämpfe war da, weil sie versagt haben, weil sie nicht treu gewesen waren, deshalb mussten sie dann kämpfen. Andere Kämpfe waren, weil die Feinde sie nicht durchlassen wollten, ja, und dann mussten sie kämpfen. Aber das eigentliche Thema des 4. Buches Mose ist nicht Kampf, gegen Feinde jedenfalls nicht. Aber im Buch Josua ist das große Thema, nachdem sie in das Land hineingekommen sind, die ersten 5 Kapitel, ist Kampf. Und Gott sagt ihnen nicht, jetzt kämpft mal bis zum Umfallen und dann sage ich euch, was für ein tolles Land das ist. Nein, So spricht Gott nicht. Gott zeigt ihnen den Segen dieses Landes, bevor sie in das Land hineinkommen. In einer Zeit, wo sie hier, 5. Buch Mose, in den Ebenen Moab sind, wo sie in einer gewissen Ruhe sind. Wo sie also auch nicht so unter großen äußeren Prüfungen waren, sondern wo sie an sich Zeit hatten, ein Ohr hatten, um zuzuhören, was Gott ihnen sagt. Und wo sie dadurch auch in der Ruhe waren, um den, ich sag mal, die Worte des Segens aufnehmen zu können. Bevor er darauf eingeht, haben wir in den ersten 6 Versen gelesen, dass er ihnen jetzt noch einmal vorstellt, sie würden in das Land hineinkommen. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten. Ihr seht, das ist ein Thema, was ständig kommt. Gebote halten, gehorsam sein. Und wir wollen das für uns selbst einmal prüfend fragen. Du brauchst das nicht für deinen Bruder, deine Schwester zu fragen. Frag das für dich selbst. Ich frage mich das. Ist das mein Kennzeichen, gehorsam zu sein? Nehmen wir mal uns als Familien, ja, die wir Eltern sind. Ich brauche mich doch nicht zu wundern, dass meine Kinder nicht gehorsam sind, wenn ich selber nicht gehorsam bin. Nicht, dass ihr, die ihr jetzt als Kinder hier seid, meint, das wäre ein Anrecht für euch, mit dem Finger auf eure Eltern zu zeigen und zu sagen, ihr seid ja gar nicht gehorsam, also brauche ich auch nicht gehorsam zu sein. Das wäre vollkommenes Unrecht. Ihr müsst nicht deshalb euren Eltern gehorsam sein, weil sie geistlich sind, sondern weil sie Eltern sind. Deshalb haben sie Autorität über euch. Aber was wir uns selbst fragen müssen als Eltern, warum haben wir oft so Schwierigkeiten, dass unsere Kinder so wenig gehorsam sind? Und müssen wir nicht zugeben, dass es oft daran liegt, dass wir selbst so wenig gehorsam sind? Wisst ihr, unsere Kinder haben ein Gespür dafür, wo es in unserem Leben nicht so ganz nach Gottes Wort geht. Und das wissen wir deshalb so gut, weil wir alle das erlebt haben. Wir waren nämlich alle mal Kinder. Und wir haben alle eine Antenne dafür, wenn andere und mal ganz besonders unsere Eltern vielleicht in dem einen oder anderen Punkt nicht nach der Schrift handeln. Und das betrifft nicht nur äußerliche Dinge, aber die betrifft es auch. Es betrifft unsere Grundhaltung dem Wort Gottes gegenüber. Bin ich von Herzen gehorsam? Fragen wir uns das. Gott fordert uns hier dazu auf. Und das ist nicht ein rein alttestamentliches Gebot. Ich habe versucht zu zeigen aus dem Neuen Testament, dass wir das im Neuen Testament wiederfinden. Es heißt hier ausdrücklich das ganze Gebot. Ja? Jeder von uns neigt dazu, irgendwo Ausnahmen machen zu wollen, in bestimmten Bereichen. Vielleicht sage ich mir, ja, das hat damals so gegolten, aber heute kann man das nicht so eng sehen. Und da hast du vielleicht andere Punkte, als die bei mir von Belang sind. Deshalb brauchen wir gar keine Beispiele, uns gegenseitig vorzustellen. Ich habe genug damit zu tun, in meinem Leben zu fragen, bin ich wirklich in der ganzen Breite des Wortes Gottes bereit, gehorsam zu sein. Damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Damit ihr lebt. Gott stellt also bei dem Volk Israel den Gehorsam voraus, damit das Volk leben würde. Damit sie in das Land kämen und dort ein Leben führen könnten. Nun wissen wir, dass bei uns die Reihenfolge anders ist. Gott hat uns Leben gegeben, damit wir ihm gefallen. Aber das macht die Frage des Gehorsams, macht es nicht weniger ernst. Denn wenn Gott uns einen Vertrauensvorschuss gibt, wenn Gott uns etwas schenkt, damit wir ein Leben zu seiner Ehre führen, dann ist das zugleich Ansporn und Maßstab für unser Leben. Dann sagt er uns, viel mehr noch als dem Volk Israel, ich habe euch schon alles gegeben, damit ihr das tun könnt, damit ihr ein Leben führen könnt. Und ich sage einmal, ein Leben, was den Inhalt eines Lebens mit Gott hat. Und dann hat Gott den Anspruch auch an dich und an mich. Denn wir können es tun, in seiner Kraft ein solches Leben zu führen. damit ihr euch mehrt. Das heißt nichts anderes, als damit ich euch segnen kann. Dass ich euch segnen kann, und der Segen war damals, das ist ja schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, dass Gott sie segne und sprach, mehrt euch. Und so ist das hier auch, das ist ein Segen gewesen, dass sie dadurch Nachkommen hatten. So, das können wir natürlich nicht eins zu eins auf unsere Zeit übertragen. Ja? Für uns ist der Segen nicht eine Unmenge an Nachkommen, obwohl Nachkommen ein Segen sind, überhaupt keine Frage. Aber für uns ist der Segen, dass in unserem Leben etwas sichtbar wird von der Person des Herrn Jesus. Segen ist, dass ich ein Verständnis, ein zunehmendes Verständnis des Wortes Gottes habe. Dass Früchte in meinem Leben zu sehen sind. Und das können andere sehen, das können andere beurteilen. Sie sehen, ob ich ein Leben in Freude mit dem Herrn führe oder ob ich ein Leben führe, wo ich mit meinem Kopf nur in irdischen Dingen oder vielleicht sogar in weltlichen Dingen stecke. Ist mein Leben geprägt durch Segen, durch Wachstum? Ich meine geistliches Wachstum. Und nochmal, das sieht man auch bei einem Gläubigen, der schon eine hohe Reife, geistliche Reife hat, merkt man, ob da geistliches Wachstum noch vorhanden ist. Ich erzähle in dem Zusammenhang gerne dieses Beispiel, was ich selber erlebt hatte. Ich hatte einen Schulkameraden, der als Erwachsener zum Glauben gekommen ist und dann an einem Ort war, ich besuchte ihn und da war ein Bruder, kam zu Vorträgen zu Besuch und wie man so menschlich sagt, ein gestandener Bruder, der für den Herrn arbeitete. Und dann kam er nach einer gewissen Zeit nochmal und dann sagte mir dieser Schulkamerad, da ist Wachstum zu sehen. Und ich war erst total überrascht und war innerlich sogar empört und meinte, was hat der zu beurteilen bei einem solchen Bruder, der weit über uns geistlich stand, dass da Wachstum vorhanden ist. Bis ich mal über dieses Thema nachgedacht habe und mir im Nachhinein gesagt habe, großartig, wenn man zu einem Bruder, über einen Bruder, der uns weit überragte, dann aber doch sieht, dass da ein Wachstum noch vorhanden ist. Und dieses Wachstum soll nicht aufhören bis an unser Lebensende. Ich mache jetzt mal nicht die Ausnahme, wenn wir geistig vielleicht abnehmen, körperlich abnehmen, aber von dem Grundsatz her ist das Wachstum bei niemandem beschränkt. Es gibt immer noch Möglichkeiten, geistlich zuzunehmen, sich zu mehren. Und hineinkommen und das Land in Besitz zu nehmen. Und da ist tatsächlich der Gehorsam von ungemein großer Bedeutung. Das Land, wovon spricht das Land? Das brauchen wir ja gleich dann auch, wenn es um die Segnungen des Landes geht. Hier haben wir erst die Wüste vor uns, da waren sie noch in der Wüste. Das sind die irdischen Umstände, in denen wir geprüft werden. Geprüft werden durch Gott, versucht werden von dem Teufel, in denen wir in Umständen sind, wo wir uns bewähren müssen in dem Glauben. Das ist die Wüste. Das kann in meiner Familie sein, wo Gott Prüfungen schickt, ja, oder zulässt, vielleicht Krankheit, vielleicht auch die Situation, dass nahe Verwandte einen nicht guten Weg gehen, einen bösen Weg gehen. Das kann am Arbeitsplatz sein, da ist es allemal so, dass wir Prüfungen unterliegen. Das kann in der Nachbarschaft sein, das kann auch in der Versammlung Gottes sein, ja, inmitten der Geschwister, da ist nicht alles so ganz einfach immer, da gibt es auch Prüfungen. Und da sollen wir uns bewähren, das ist die Wüste. Aber Gott wollte nicht, dass das Volk in der Wüste bleibt und endet, sondern Gott wollte sie in das Land führen. Und 5. Mose 1 zeigt, dass nachdem sie das Zelt der Zusammenkunft gebaut hatten, also das erste Jahr hinter sich gebracht hatten, dass es eigentlich nur 11 Tagereisen waren, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich hier befanden, in den Ebenen Moabs. Gottes Ziel war also nicht, sie ein Leben lang in der Wüste rumzuführen, sondern sie in das Land zu führen, möglichst bald. Und das möchte er auch mit uns. Er möchte uns in das Land hineinbringen. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass er das getan hat. Das Land spricht vom Himmel, überhaupt keine Frage. Aber das Land spricht nicht von dem Himmel, wie er künftig vor uns ist, sondern es spricht von dem Himmel, wie er für uns heute zugänglich ist. Ja, sonst würde das keinen Sinn ergeben, in das Land zu kommen für uns. Dann müssten wir warten, bis wir am Ziel angekommen sind. Und wir wissen, dass jeder, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, am Ziel angekommen sein wird einmal. Wer den Herrn Jesus als Retter kennt, und schenke Gott, dass jeder in dem Raum sagen kann, Herr Jesus, du bist mein Retter, du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Und jeder kommt in den Himmel. Aber der Himmel Kanaan, wie er hier vor uns steht, in das Land zu kommen, heute den Himmel zu genießen, die himmlischen Örter, wie der Apostel Paulus das im Epheserbrief ausdrückt, das hängt absolut ab von meinem geistlichen Zustand, von meinem Gehorsam. Epheser 6 macht das ganz deutlich. Da ist die Waffenrüstung, wird uns vorgestellt. Und die Waffenrüstung scheint ein Hinweis zu sein darauf, dass wir nicht im himmlischen Bereich, sondern in unseren irdischen Umständen Gott gehorsam sind. Dass wir uns da bewähren, ja, in den Umständen. Da, wo Satan die Pfeile des Misstrauens absendet auf uns. Dass wir da den Schild haben und Gott vertrauen, Gott gehorsam sind. Das zeigt, in unseren irdischen Umständen, wenn ich da treu bin, dann kann ich praktischerweise an dem Ort sein, wo ich nach den Gedanken Gottes von der Bekehrung an meinen Platz habe. Nämlich auferweckt mit Christus, lebendig gemacht, auferweckt mit Christus und mitsitzend in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Da sieht Gott mich von der Bekehrung an. Aber praktischerweise werde ich diesen Ort nur genießen, erstens natürlich, wenn ich ihn kenne, wenn ich weiß, was es eigentlich ist, aber zweitens auch, wenn ich von Herzen gehorsam bin. Wenn ich in meinem Leben Gott ehre. Wenn ich das nämlich nicht tue, dann kann Gott mich nicht mit himmlischen Segnungen beschäftigen, sondern dann muss er mich mit meiner Sünde beschäftigen, damit ich sie bekenne und in Ordnung bringe. Und in der Zeit kann ich nicht in den himmlischen Örtern sein. Aber das ist sein Ziel, in das Land zu bringen. Deshalb Gehorsam. Gehorsam ist die Voraussetzung, dass du das Glück, das Gott dir heute schon geben möchte, in seiner vollen Kraft genießen kannst. In seinem vollen Maß. Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen. Um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Ihr seht schon wieder, ist von dem Gehorsam die Rede, Gebote halten oder nicht. Aber hier wird uns der Sinn und ich sage auch der Segen der Wüstenreise gezeigt. Die Wüste, also die Welt, in der wir heute leben, die irdischen Umstände, in denen wir alle sind, in denen wir geprüft werden. Erstens, Gott hat dich wandern lassen. Das zeigt, Gott hat uns in diese Umstände gestellt. Wir haben unterschiedliche Herausforderungen in unserem persönlichen, familiären Leben, Glaubensleben. Ja? Es gibt solche von uns, bei denen ist es sehr hart, der Weg, den Gott mit ihnen geht. Das sind sehr schwierige Umstände. Und da ist es eine Hilfe zu verstehen, Gott hat dich wandern lassen. Das ist nicht zufällig geschehen, sondern Gott hat dich in diesen Bereich der Wüste gestellt und wenn wir auch nicht sagen können, dass das Böse, was in unserem Leben kommt, von Gott direkt gesandt ist, ja, da bin ich doch vorsichtig. Es gibt Umstände, mit denen man zu tun hat, die Gott zugelassen hat und die in diesem Sinn natürlich dann auch von Gott sind, aber die das Ergebnis des Wüten Satans, das Wüten des bösen, natürlichen Menschen sein können, ja. Nur mal ein Beispiel zu nehmen, ja, wenn da Kinder missbraucht werden, da kann ich ja nicht sagen, das kommt von Gott direkt. Ja. Gott würde solche Dinge überhaupt nicht von sich aus schicken, aber er lässt sie zu. Und selbst wenn man das Schlimmste in seinem Leben erlebt, Gott hat mich in die Wüste geschickt, Gott hat mich in die Umstände geschickt. Und das ist doch für uns als Christen, als Gläubige, ist das doch wertvoll. Selbst in schwierigsten Umständen sagen zu können, ich bin in Gottes Hand. Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Das ist nicht zufällig und das ist nicht eine Sache, wo Gott nicht die Hand drüber hält. Er ist da und er bleibt da. Das ist zu unserer Ermutigung, meine ich, zu unserem Trost, steht das hier. Aber auch, um dich zu demütigen, zu prüfen. Diese Zeit in den irdischen Umständen ist demütigend für uns. Sie ist deshalb demütigend für uns, weil wir oft hochmütig sind, Weil wir meinen, wunders, wer wir sind, im Vergleich vielleicht zu unseren Mitgeschwistern. Sagen wir mal die Mitgeschwister, mit denen wir uns versammeln. Sagen wir vielleicht, noch hochmütiger sind wir gegenüber Gläubigen, die einen anderen kirchlichen Weg gehen. Haben wir nicht manches Mal viel von uns gehalten? Gibt doch das Gegenteil, ja. Es gibt Leute, die überhaupt nichts von sich halten, ja, die ganz negativ über sich denken. Ist auch ungesund, gehe ich jetzt mal nicht weiter darauf ein. Aber manchmal sind wir doch besser als andere, wie wir meinen. Und da muss Gott mich demütigende Wege schicken. Und oftmals kennen wir beides, ja. Kennen wir Bereiche in unserem Leben, wo wir uns besser fühlen als andere und andere, wo wir merken, dass wir versagen und wo wir gar kein Wertegefühl im Blick auf uns selbst, Selbstwertgefühl haben. Gott muss uns demütigen. Das musste er bei dem Herrn Jesus nicht tun. Bei dem Herrn Jesus ist immer ein vollkommenes Maß gewesen. Eine vollkommene Hingabe, vollkommener Gehorsam. Da gab es nichts, was Anlass gegeben hätte, ihn zu demütigen. Aber bei mir ist ganz viel vorhanden. Und deshalb weiß ich, warum ich in der Wüste bin. Ich muss geprüft werden, um zu erkennen, was in meinem Herzen ist. Gott weiß das vorher. Aber er zeigt mir das, damit ich eben nicht zu hoch von mir denke. Da führt er mich zum Teil durch sehr komplizierte Umstände. Und lasst uns erkennen, was in unserem Herzen ist. Nicht, dass wir uns nach unten ziehen lassen wollen. Nicht, dass wir resignieren wollen. Aber dass wir ehrliche Bestandsaufnahme machen. Das, was in meinem Herzen ist. Das ist nicht wert, dass man darüber redet, oder? Er demütigte dich und ließ dich hungern. Gott führte das Volk durch Umstände, um ihnen deutlich zu machen, dass diese Wüste, diese Welt für sie keine Nahrung bietet. Und wenn wir das schon mal lernen könnten, ich bin sicher, Menschen, die als Erwachsene zum Glauben kommen, die haben überhaupt nicht einen anderen Gedanken. Die wissen, wovon sie gerettet worden sind. Und die haben keinen Hunger nach dieser Welt. Und die wissen, dass diese Welt ihrem geistlichen Leben, ihrem Glaubensleben nichts bieten kann. Aber selbst bei ihnen und bei uns allen ist die Gefahr groß, dass wir wie das Volk Israel nach einer gewissen Zeit das irgendwie gar nicht mehr spüren. Dass wir doch meinen, diese Welt bietet uns was. Diese Welt ist doch nahrhaft für unser Leben, weil wir uns dieser Welt zuwenden und die Erfüllung, unseren Segen in dieser Welt suchen. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Das ist irgendwie seltsam, oder nicht? Er speiste sie mit Brot, damit sie erkennen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass sie sich bewusst machen, dass es von Gott kommt. Ist uns das eigentlich auch noch bewusst, dass das irdische Brot von Gott kommt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns dessen viel zu wenig bewusst sind. Wir diskutieren darüber, ab wie viel Gramm man danken soll dem Herrn für Nahrung. Die Frage hat der Herr nie gestellt. Mich hat das enorm beeindruckt, als ich in Markus 8 oder so, wo das steht, diese zweite Speisung, Speisung der 4000, wo man da liest, der Herr hatte da Brot und Fisch. Und er dankte für das Brot und dann dankte er auch für den Fisch. Würden wir das tun? Oder um das mal so auszudrücken, tun wir das? Der hat das getan. Der hat erst für das Brot und dann für den Fisch gedankt. Ich habe nicht den Eindruck, dass erst das Brot verteilt worden ist und danach der Fisch. Aber weil das zwei verschiedene Dinge waren, hat der Herr Jesus für beides gedankt. Der, der das alles selber gegeben hat, geschaffen hat, der ist uns ein Vorbild, dass er das aus Gottes Hand angenommen hat. Und wir, wie viel schreiben wir uns selbst zu? Das ist ja nun genau der Vers, den der Herr Jesus zitiert. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ist das eigentlich wahr bei mir? Ist das mein wahres Leben, dass ich an dem Mund Gottes hänge? Und da wird uns sofort klar, das geht um das Ohr. Natürlich, das, was Gottes Mund sagt, das muss ich mit meinem Ohr aufnehmen. Ist das mein Ansinnen? Bei dem Herrn Jesus war das so. Jesaja 50, wir können ja mal den Vers lesen, das muss uns doch irgendwie, darf ich das mal so ein bisschen banal sagen, vom Hocker reißen. Wenn wir das lesen, was der Herr Jesus getan hat, Jesaja 50 ist ja nicht unbekannt. Der Herr, Vers 4, der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Der Herr Jesus hat sich jeden Morgen gewissermaßen das Ohr öffnen lassen, um die Worte Gottes zu hören, anzuhören, um nach diesen Worten zu handeln. Der Herr Jesus hat wirklich von dem Wort, von dem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht, davon hat er gelebt. Und wir, die wir viel weniger sind als der Herr Jesus, wir machen uns so wenig Gedanken darüber, was eigentlich aus dem Mund Gottes hervorgeht. Dass das unser Leben bestimmt, dass das Richtung, Führung für unser Leben sein soll. Das ist das Wort Gottes für uns, ja? Deshalb lesen wir das Wort Gottes. Der Jesus hat morgens sich das Ohr öffnen lassen. Das ist deshalb auch so ein nützlicher Ansporn für uns, morgens das Wort Gottes zu lesen. Dann hast du die Stimme Gottes gehört. Sie hörst du im Wort. Wo willst du sie sonst suchen? Und so wertgeschätzt die Kalender sind, die wir haben, wo auch ein Bibelvers vorne dran steht, kommt es doch darauf an, dass du die Bibel liest. Ja, wir lesen auch den Kalender, aber der Kalender allein reicht nicht. Ja, du musst eine Begegnung mit Gott, mit dem Herrn Jesus haben morgens. Er redet zu dir, du redest mit ihm. Dadurch bekommen wir die Führung für unser tägliches Leben. Wie willst du sonst wissen, wie, wo, was du tun sollst? Dann spricht er in Vers 4 davon, was Gott an Wundern getan hat. Deine Kleidung ist nicht an dir zerfallen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. Er wiederholt das nochmal in Kapitel 29, auch im Buch Nehemia wird das noch einmal wiederholt. Was für ein Wunder da geschehen ist. Wir können das ja nur buchstäblich nehmen, anders kann ich das nicht verstehen. Die Kleidung ist nicht zerfallen. Ich nehme mal an, dass keiner von uns hier sitzt, der 40 Jahre da mit den gleichen Kleidungsstücken durch die Gegend rennt. Die Kleidung ist nicht zerfallen bei Ihnen. 40 Jahre. Der Fuß ist nicht mal geschwollen die ganze Zeit. Stellt euch das mal vor. Bei uns schwillt der Fuß schon nach ein paar Stunden an, wenn man mal durch die Gegend läuft, je nach Schuhwerk. Bei ihnen war das 40 Jahre nicht der Fall. 40 Jahre, was für ein Wunder. Ist das nicht bei uns auch so? Bei uns geht es nicht um den Fuß und die Kleidung, aber bei uns geht es um die Fürsorge Gottes. Können wir nicht rückblickend sagen, bei allen Nöten, die hatten sie auch, dass Gott uns bewahrt hat. Dass Gott uns nicht hat fallen lassen. Bei dem Volk Israel gab es mehr als genug Anlass. Waren ja nicht nur die bis 20-Jährigen, die über 20-Jährigen, die versagt haben, die dann, weil sie die Kundschafter, das Wort der Kundschafter böse aufgenommen haben, 4. Mose 13, 14, dann umgekommen sind. Auch die Jüngeren, die dann immer älter wurden, waren ja auch nicht besser, oder? Und trotzdem standen sie jetzt hier. Und wir sind auch nicht besser, nicht ein Stück besser als andere Gläubige. Und auch nicht als Menschen. Was hat Gott in 5. Mose 7 gesagt über seine Auswahl des Volkes? Nicht weil ihr, Vers 7, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat Gott sich euch zugewandt und erwählt, ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Wir sind nicht besser als die anderen Menschen. Unser Herz ist genauso schlecht und böse wie das Herz von den anderen Menschen. Aber aus Liebe, aus reiner Liebe hat Gott uns bis zu dem heutigen Zeitpunkt gebracht. Ist das nicht Anlass, mal zu danken? Gott zu danken dass, um in diesem Bild zu bleiben, unser Fuß nicht geschwollen ist, wir bis heute noch unser Glaubensleben führen können. Kleidung, wir immer noch als Christen leben, ja, dass man das Bekenntnis noch sieht. So wie wir uns oft verhalten haben, oder bist du die Ausnahme, ist eigentlich, hätte Gott uns das ganze christliche Bekenntnis wegnehmen müssen. So oft haben wir im Widerspruch dazu gehandelt, oder nicht? Wollen wir mal nur die Woche schauen, die jetzt zu Ende geht heute. Ja, haben wir uns als Christen bewährt? In der Schule, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie, in der Nachbarschaft, wenn wir alleine waren und keiner zugeguckt hat, als Christen bewährt? Und trotzdem hat Gott uns nicht aufgegeben. So erkenne in deinem Herzen, dass wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr dein Gott dich züchtigt. Der Hebräerbrief greift das ja auf, aus Liebe und weil eine Beziehung besteht. Gott züchtigt uns nicht als einer, zu denen er keine Beziehung hat, sondern er hat eine Beziehung, die er gerade dadurch wahrnimmt. Das muss ja für uns als Eltern das Vorbild sein, dass wir unsere Kinder nicht irgendwie erziehen, als ob wir nichts mit denen zu tun hätten, sondern weil wir eine Beziehung zu ihnen haben, weil wir sie lieben oder nicht, deshalb versuchen wir sie zu dem Herrn zu ziehen. Und halte die Gebote des Herrn deines Gottes, um auf seinen Wegen zu wandeln und ihn zu fürchten. Noch einmal wird dieser Gehorsam betont. Nur wenn wir ihm gehorchen wollen. Seht ihr, in der heutigen Zeit ist das ein Fremdwort geworden. Da will keiner was mit zu tun haben. Aber wenn du ein Leben mit dem Herrn führen möchtest, dann ist das das prägende Merkmal unseres Lebens, von Herzen gehorsam zu sein. Das ist gesegnet. Und in echter Gottesfurcht, ihn zu fürchten, echte Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem Herrn, vor Gott zu haben, das Bewusstsein zu haben, vor ihm das Leben zu führen. Und das setzt er voraus, bei dir, bei mir, so wie bei dem Volk Israel damals, bevor er jetzt von dem Segen des Landes spricht. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Seht ihr, diejenigen, die ihm gehorchen wollen, denen zeigt er jetzt das Land. Und er sagt als erstes, es ist ein gutes Land. Das ist nicht ein Land wie alle anderen, sondern es ist ein Land, was wirklich die Qualität von gut besitzt. Ein Land, was zum Segen ist für die Bewohner, für die Einwohner, die unter Gottes Segen dort wohnen wollen. Das ist der Himmel für uns. Und jetzt kommen wir zu dem Himmel. Und irgendwie habe ich einfach Angst, dass wir über den Himmel gar nicht viel sagen können, weil wir so wenig von dem Himmel kennen. Dass wir gar nicht aus eigener Erfahrung jetzt sagen können, das wird Ihnen ja vorhergesagt, aber dass wir nicht aus eigener Erfahrung können, der Himmel, in dem wir heute geistlicherweise sein können, das ist ein gutes Land, das ist etwas, was wirklich gut ist, was schön ist, was wertvoll ist, was einen Wert nicht nur für Gott besitzt, sondern auch für mich. Und jetzt unterscheidet er das Land, indem er erstmal von verschiedenen Wasserquellen, sage ich mal, spricht. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern oder Tiefen. Das Wasser wird möchte ich gerne versuchen, das neutestamentlich zu erklären. Das Wasser damals war ja das, was diesem Land überhaupt Frische gegeben hat, dass es überhaupt Frucht tragen konnte, dass Menschen dort leben konnten. Was ist das Wasser für uns, geistlicherweise? Und wenn wir jetzt über das Land sprechen, über die himmlischen Segnungen, dann kann man an drei verschiedene neutestamentliche Briefe, Bereiche denken. Das eine ist, ich habe das schon erwähnt, der Epheserbrief. Der Epheserbrief zeigt uns die himmlischen Segnungen. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das ist der Himmel heute. Diese geistlichen, himmlischen Segnungen, die uns persönlich und auch gemeinsam geschenkt sind. Man kann zweitens denken an den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief zeigt uns nicht so sehr die Segnungen, die uns gegeben sind, als mehr den, in dem wir gesegnet sind. Das heißt, die Blicke werden gerichtet auf den Herrn Jesus. Und zwar in besonderer Weise auf den Herrn Jesus, wie er jetzt der Verherrlichte ist, der, der zu der Auferstehungswelt gehört. Nicht der Herr Jesus hier auf der Erde, das ist das Manna, sondern der Herr Jesus verherrlicht zur Rechten Gottes im Himmel. Zum Beispiel als den Anfang, nämlich der neuen Schöpfung, als den Erstgeborenen aus den Toten, das ist der Herr Jesus, der in diese neue Welt einführt, als das Haupt des Leibes der Versammlung. Das ist Christus, jetzt verherrlicht in dieser Auferstehungswelt. Da meine ich, gibt es noch einen dritten Bereich, wo diese Segnungen vielleicht in einem Begriff zusammengefasst werden. Und das ist das Merkmal oder die Botschaft von Johannes. Er spricht von dem ewigen Leben. Dieses ewige Leben, von dem Paulus sagt, das im Wesentlichen sagt, dass es für uns zukünftig ist, nämlich im Himmel werden wir das ewige Leben in seinem Vollmaß genießen und besitzen. Aber Johannes oftmals zeigt uns, dass dieses ewige Leben uns heute schon gegeben ist, dass wir es heute besitzen und dass wir damit heute etwas haben, und das ist himmlische Segnungen, von dem, was wir in der Zukunft in seinem vollen Maß genießen. Aber seht ihr, so wie wir das singen in einem Lied, uns wird kein fremder Gott entgegenkommen. So gilt das auch für den Himmel. Uns wird kein fremder Himmel entgegenkommen. Wir werden nicht in einen fremden Himmel hineinkommen, sondern in einen Himmel, den wir heute schon kennen, der heute schon uns gegeben ist als der Inbegriff unseres Lebens, das ewige Leben. Davon spricht Johannes. Und deshalb, wenn man das mal so versteht, dann ist es nicht verwunderlich, dass gerade Johannes ein Bezugspunkt für die Belehrungen ist, die wir hier in 5. Mose 8 haben. Wenn wir an das Wasser denken, dann denken wir natürlich an Johannes 7. In Johannes 7 spricht der Herr Jesus selbst von Strömen. Da heißt es, an diesem letzten Tag des Festes, des Laubhüttenfestes, da stand der Herr Jesus da und rief und sprach, Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wird, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, nämlich dem Geist Gottes, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Vielleicht sind das, wie wir das hier gelesen haben in 5. Mose 8, diese Wasserbäche. Diese Wasserbäche, die dieser Strom sind, der uns geschenkt worden ist in der Person des Heiligen Geistes. In Johannes 4 wird auch schon der Heilige Geist mit Wasser verbunden. Da fragt diese Frau am Brunnen den Herrn Jesus, woher in Vers 11, woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Und da sagt der Herr Jesus in Vers 13, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Und in Vers 10 hatte er davon gesprochen, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Gabe Gottes. Ob du nun in der Gabe direkt den Heiligen Geist siehst oder das ewige Leben, das in der Kraft des Heiligen Geistes uns lebendig macht, das uns als lebendige Kraft gegeben worden ist. Es ist der Geist Gottes, der uns diese Segnungen erschließt. Ist dir das bewusst? Das gilt letztlich für das ganze Wort Gottes, aber jetzt mal speziell für die Segnungen. Wenn der Geist Gottes uns das nicht lebendig macht, dann haben wir gar nichts. Da verstehen wir auch gar nichts. Dann kannst du 24 Stunden im Wort Gottes studieren und hast keine Kraft, hast keine Freude daran. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, 1. Korinther 6, Vers 19, der uns diese Segnungen lebendig macht. Und wir haben gesehen in den dritten Punkt hier, Gewässer, Fußnote sagt, tiefe, rauschende Wassermengen. Vielleicht ein Hinweis, was das große Thema des Geistes Gottes ist, wie das in Johannes 16 uns vorgestellt wird, dass er uns Christus groß macht, dass er Christus verherrlicht. Das ist, was dieses lebendige Wasser uns diese himmlischen in diesen himmlischen Segnungen vorstellt. Wir finden als zweite Unterscheidung, dass diese Wasserbäche, Vers 7, ich bin wieder in 5. Mose 8, in der Talebene und im Gebirge entspringen. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass dieser Segen des Geistes Gottes, der Segen, der uns durch den Geist Gottes lebendig gemacht wird, dass er seinen Ursprung im Tal und auf dem Berg hat. Vielleicht ein Hinweis auf die Person des Herrn Jesus, der, und das macht uns Epheser 4 deutlich, in die unteren Örter der Erde kommen musste, der am Kreuz von Golgatha sterben musste. Ohne das Tal gäbe es keinen Segen für uns. Und zugleich, der aber verherrlicht werden musste, zur Rechten Gottes jetzt gekrönt, damit dieser Segen zu uns kommen konnte. Der Herr Jesus sagt nämlich in Johannes 14 oder 16, dass es gut ist, dass er weggeht, damit der Sachwalter kommen könnte. Nur dadurch, dass der Herr Jesus verherrlicht zur Rechten Gottes ist, kann jetzt der Heilige Geist konnte der Heilige Geist auf die Erde kommen. Tal und Berg. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass in egal was für Umstände du dich befindest, sei es auf dem Berg, Umstände, wo wir Gott uns Zeiten der Erhöhung gibt, oder Zeiten im Tal, wo es schwierig ist, der himmlische Segen uns immer zur Verfügung steht. Dann nennt er drittens 7 verschiedene Früchte. Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatbäume, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig. Das sind die Früchte des Landes. Man kann sich vergleichen mit den Früchten, kann man ja gar nicht so nennen, den Nahrungsmitteln, die in 4. Mose genannt werden, 4. Mose 12 ist das, glaube ich, als die Nahrungsmittel von Ägypten, ja, Melonen und Lauch und dieses ganze Zeug. Nicht vergleichbar. Das, was hier ist, was den Himmel ausmacht, was Kanaan ausmacht, ist nahrhafter Segen. Und jetzt schauen wir uns das kurz, die Zeit ist ja schon vorbei, schauen wir uns das kurz noch an, diese Segnungen. Weizen. Bei ihnen ging es natürlich um Nahrungsmittel. Und für uns ist das auch Nahrung, geistliche Nahrung. Aber was ist denn der Weizen? Und jetzt ist interessant, dass viele, nicht alle, aber viele dieser Segnungen uns im Johannesevangelium begegnen. Der Weizen begegnet uns, ihr wisst das alle, in Johannes 12. Da sagt der Jesus im Blick auf sich selbst, Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann spricht er bemerkenswerterweise direkt von dem ewigen Leben und eine der wenigen Stellen, wo Johannes das ewige Leben in die Zukunft bringt. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wird einmal dieses ewige Leben geschenkt bekommen. Denn, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge mir er mir nach. Und wo ich bin, wo ist der Jesus als das gestorbene Weizenkorn? Im Himmel. Wo ich bin im Himmel, da wird auch mein Diener sein, bei ihm im Himmel. Das Weizenkorn spricht offensichtlich von der Frucht, die der Jesus in seiner Auferstehung als der Auferstandene, der gestorben ist und dann auferstanden ist, gebracht hat, nämlich die vielen, die er zur Herrlichkeit bringt. Wir dürfen heute sagen, neutestamentlich ist das die Versammlung Gottes. Sehr auffallend, obwohl der Epheserbrief bei den persönlichen Segnungen beginnt. Zeigt uns das Alte Testament, was für ein gewaltiger Segen es ist, Christus, der Verherrlichte, der die Versammlung gegründet hat, viel Frucht hervorgebracht hat, und die herausragende vielleicht Frucht ist die Bildung der Versammlung Gottes. Das heißt, die Versammlung ist ein himmlischer Segen. Wenn wir das mal verstehen würden, dass die Versammlung zum Himmel gehört, ein himmlischer Segen ist, Ihre Herkunft ist im Himmel, Ihre Zukunft ist im Himmel, das Haupt der Versammlung ist jetzt im Himmel. Alles ist, spricht vom Himmel, ein himmlischer Segen. Deshalb beschäftigen wir uns gerne mit der Versammlung, weil sie uns zum Himmel zieht. Wenn wir das verstehen, was Gott über die Versammlung sagt. Das ist Christus, Christus, der die Versammlung gebildet hat, dadurch, dass er gestorben ist und auferstanden ist und den Heiligen Geist herniedergesandt hat. Und für uns heißt dieser Segen, diese Versammlung in der Weise, wie Gott sie gegeben hat, zu genießen und danach zu leben. Dann kommt die Gerste als zweite Frucht. Und interessanterweise spricht auch Johannes von der Gerste, Johannes 6. Das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien vorgestellt wird, aber nur Johannes sagt, dass diese fünf Brote aus Gerste waren. Johannes 6, Vers 9. Es ist ein Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Gerste war das erste Korn, was in der Folge, in der Erntefolge reif geworden ist. Und dieses Gerste wurde deshalb auch bei dem Gericht Gottes in Ägypten wurde zerstört, im Gegensatz zu den späteren Körnern wie Weizen. Dieses Gerste wurde als erstes Erntefest wann Gott gebracht? In dem Fest der Erstlingsgabe, an dem Tag nach dem Sabbat. Das ist der Sonntag. Das ist der Auferstehungstag des Herrn Jesus. So spricht die Gerste von Christus, nicht der jetzt diese Frucht gebracht hat, die Versammlung, sondern von Christus, der die Auferstehung ist. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er hat Auferstehungsleben hervorgebracht. Deshalb wundert es uns nicht, dass dieses Kapitel mehrfach, ich glaube viermal insgesamt, von der Auferstehung, Auferweckung des Herrn Jesus spricht. Oder überhaupt von der Auferweckung. Vers 39, Johannes 6, da sagt er, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Vers 40 auch nochmal, ihn auferwecke am letzten Tag. Und so geht es weiter. Viermal spricht er hier von der Auferstehung, von der Auferweckung. Das heißt, der Herr Jesus ist der Auferstandene. Als den Auferstandenen genießen wir ihn in den himmlischen Örtern. Und was uns betrifft, Epheser 2, wir sind mit ihm auferweckt worden. Und so soll unser Leben geprägt sein. Das ist himmlischer Segen, dass wir leben als solche, die Auferstandene sind. Die nicht mehr in dem Alten unser Leben führen, sondern in der Auferstehung, Auferweckung des Herrn Jesus. Das dritte sind die Weinstöcke. Johannes 15 sagt, dass der Herr Jesus der wahre Weinstock ist. Ich bin der wahre Weinstock. Und da zeigt er in Vers 11, dass er das zu ihnen geredet hat, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Wein spricht von Freude. Und spricht davon, dass diese Freude uns heute schon prägen darf. Dass wir diese Freude heute schon genießen können in dem Himmel. Eure Freude völlig ist. Seht ihr, wir müssen als Christen nicht traurig umhergehen. Ich sage gar nicht, dass wir nicht mal trauern dürfen über den Zustand der Versammlung oder wenn in unserem persönlichen Leben Todesfälle sind. Dann trauern wir. Aber der grundsätzliche Charakter eines Christenlebens ist Freude in dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist der Inbegriff. Und da seht ihr, Weinstock heißt, wir die Reben, dass wir an ihm bleiben müssen. Ja, diesen Segen können wir nur genießen, wenn wir praktischerweise in Verbindung mit ihm bleiben. Das vierte sind die Feigenbäume. Und interessanterweise finden wir auch den Feigenbaum in dem Johannesevangelium. In Johannes 1 finden wir ganz am Ende, dass von Nathanael gesagt wird, dass er unter dem Feigenbaum saß. Johannes 1, Vers 48. Und der Jesus sagt zu ihm, dass er, wir lesen das in Vers 47, dass er ein Israelit, der keinen Trug hat, in dem kein Trug ist. Die Feige spricht von Gerechtigkeit, eben nichts Trügerisches, sondern gerecht zu sein. Ihr könnt das ableiten, schon aus 1. Mose 3. Da versuchten nämlich Adam und Eva, als sie nackt geworden waren, sich zu bekleiden mit Feigenblättern. Und das ist der Versuch, mit menschlicher Gerechtigkeit sich irgendwie zu bedecken, ja, wie der Mensch das seit Adam immer wieder versucht hat. Und das muss, da muss der Mensch scheitern. Aber göttliche Gerechtigkeit, die finden wir in Christus. Christus, 1. Korinther 1, Vers 31, ist uns Gerechtigkeit geworden. In ihm haben wir wahre Gerechtigkeit und die gehört zu dem Himmel. Und jetzt gibt es eine Frucht der Gerechtigkeit, die in unserem Leben sichtbar sein soll. Philipper 1, auch im Hebräerbrief finden wir diesen Gedanken. Frucht, die eben durch praktische Gerechtigkeit geprägt ist. Aber der himmlische Segen selbst ist Christus, der unsere Gerechtigkeit geworden ist. Christus, der diese Gerechtigkeit bewirkt hat. Dann bei den Granatbäumen finden wir, soweit ich weiß, überhaupt nicht im Neuen Testament diesen Granatapfel. Den finden wir aber, ich schlage mal die Stelle jetzt wegen der Zeit nicht auf, in 2. Mose 28 bei dem Hohen Priester. Bei dem Hohen Priester, wo Granatäpfel und diese Glöckchen an dem Kleid waren. Und der Hohe Priester, der das tragen sollte, das sollte erinnern an die Heiligkeit, an seine hohe, an den priesterlichen Charakter, den er trug, wenn er in das Heiligtum hineinging. Heiligkeit, das ist Christus auch für uns. Und wir sollen jetzt Frucht der Heiligkeit zur Heiligkeit bringen. Seht ihr, wir sind in einen Bereich versetzt, wo Heiligkeit für uns nicht mehr ein angsterregend ist, ja, sondern wo Heiligkeit das Merkmal ist, das wir selber tragen. Wir sind Heilige in Christus. Er ist der Heilige, jetzt auch zur Rechten Gottes. Dann finden wir ölreiche Olivenbäume. Und die Oliven, wir finden sie ja, Sacharja 4, Öl direkt als ein Bild des Heiligen Geistes. Und interessanterweise, indirekt kommt das Öl auch in dem Johannesevangelium vor. Johannes 8 heißt es einmal, glaube ich, nur in diesem Evangelium. Jesus aber ging an den Ölberg, also da, wo diese Olivenbäume standen. Und dann spricht er davon, Vers 12, dass er das Licht der Welt ist. Dass wie dieses Öl bei dem Leuchter benutzt wurde, um dann das Licht ausstrahlen zu lassen. Diese Frucht des Geistes, die alles ans Licht bringt, im guten Sinn meine ich, die vorstellt, wer Gott ist, die zeigt, wer der Geist Gottes ist, wer der Sohn Gottes ist, die alles sichtbar macht von den göttlichen Herrlichkeiten, die wir heute schon in Christus, der das Licht ist, im Himmel genießen können. Und dann gibt es siebtens den Honig. Das ist etwas schwierig. Soweit ich das verstehe, gibt der Honig uns drei verschiedene Bedeutungen im Alten Testament. Eine Bedeutung ist, dass in dem Speisopfer kein Honig benutzt werden durfte. Da scheint das mehr ein Hinweis zu sein auf persönliche Zuneigung, persönliche, natürliche Beziehungen. Und die haben in dem Werk des Herrn Jesus keinen Platz. Zweitens wird uns Honig als ein Symbol für das Wort Gottes genannt. Psalm 119 ist das, glaube ich. Und drittens finden wir den Honig hier als eine Frucht des Landes. Und das scheint mir etwas Drittes zu sein. Und das finden wir, soweit ich das verstehen kann, nicht bei Johannes, aber im Lukas-Evangelium. Da heißt es so seltsamerweise in Lukas 24, als der Jesus als auferstanden an die Mitte der Jünger kam, da fragte sie, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe. Der Jesus hat das gegessen. Mir scheint der Honig ein Hinweis zu sein auf Beziehungen, wie wir das in 3. Mose 2 auch finden, aber eben, dass der Honig im Land nicht von natürlichen Beziehungen spricht, sondern von neuen Beziehungen, die es in der Auferstehungswelt gibt. Der Jesus sagt einmal zu Petrus, dass als Belohnung dafür, dass man verlassen hat und sich hingegeben hat ihm, dass er dafür schenkt, Mütter, Schwestern, Brüder und so weiter. Neue Beziehungen, die himmlischer Natur sind. Es gibt eine neue Familie. Wir haben jetzt nicht in erster Linie natürliche Beziehungen, obwohl wir, solange wir auf der Erde sind, die genießen dürfen, sondern als Gläubige haben wir Beziehungen himmlischer Natur, Brüder und Schwestern. Beziehungen, die wir bis in den Himmel haben werden. Seht ihr, die Familienbeziehungen werden im Himmel keine Rolle mehr spielen. Aber die Beziehungen untereinander, die wir als Gläubige haben, die gehören zum Himmel und werden in Ewigkeit bestehen bleiben. Er sagt dann weiter, dass sie viertens in dem Land das Brot nicht in Dürftigkeit essen werden. Seht ihr, der Himmel ist voll an Segnungen. Die Frage ist nur, ist er voll für meine Seele? Hab ich einen Appetit auf diese himmlischen Segnungen oder sind die mir eigentlich gleichgültig? Kenne ich den Himmel? Wenn ich ihn kenne, dann werde ich mich so viel wie möglich da aufhalten. Und dann gibt es so viel, dass du dein Leben hier 100% in dem himmlischen Bereich aufführen könntest und nie zu Ende kommen wirst. Dann heißt es fünftens, ein Land, in dessen Steine Eisen und dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Wenn ich das richtig verstehe, spricht das von der Sicherheit dieses himmlischen Bereiches. Und da spricht Eisen vielleicht besonders von der Festigkeit. Und da spricht das Kupfer vielleicht besonders davon, so wird das Eisen ja benutzt als ein Hinweis auf Festigkeit. Und das Kupfer finden wir an dem Brandopferaltar, der aus Kupfer war. Vielleicht spricht das davon, dass die Sicherheit für uns dieser himmlischen Segnungen, das Werk des Herrn Jesus, dieser Brandopferaltar, das Werk, das er auf Golgatha vollbracht hat, ist. Wunderbare Segnungen. Ich wünschte, dass ich etwas vermitteln kann. Und ich merke, dass wir so wenig in der Lage sind, das zu vermitteln, weil wir selbst so wenig diesen himmlischen Bereich verwirklichen. Er schließt dann dieses Kapitel ab. Die Verse 10 bis 20 sprechen eigentlich letztlich davon, dass wir das nicht vergessen. Den Segen nicht vergessen und Gott bei dem Segen nicht vergessen. Und das passiert so leicht. Dass wenn es uns gut geht, geistlicherweise ist das ja bei uns oft gar nicht der Fall, aber wenn es uns irgendwie gut geht, dass wir Gott vergessen. Statt dass wir uns bewusst sind, dass wir nur in seiner Kraft überhaupt leben können. Ist dir das bewusst? Wenn es uns gut geht, denken wir nicht daran. Wenn wir krank sind, dann merken wir, dass wir abhängig sind von Gott. Aber wenn es uns gut geht, dann meinen wir, es schaffen wir alle selbst. Jeder Schritt unseres Lebens ist abhängig von der Kraft Gottes. Und umso mehr, wenn es um den Segen des himmlischen Bereiches geht, den werden wir nur in seiner Kraft genießen. Wenn du etwas erforscht hast von Gottes Wort, dann sage nicht, das habe ich getan. Sondern sage, das habe ich nur dadurch tun können, weil du, mein Vater, in der Kraft des Geistes Gottes mir den Herrn Jesus und diese Herrlichkeiten vorgestellt hast. Schenke Gott, dass wir mehr Interesse haben an diesen Herrlichkeiten, an diesen Segnungen und sie dann auch genießen.